Als Danilo mir das sagte und uns klar wurde, dass unser Kind nicht zurückgebracht werden würde, war das eine sehr schwere Zeit, weil ich nicht wusste, wie ich zu ihm kommen sollte. Wir hatten nicht immer Kontakt zu ihm und ich war ständig in Sorge, wie es ihm ging und wo er war. Es war schwer zu wissen, dass man sein Kind nicht jederzeit sehen kann. Es war schwer, dass einem das Kind weggenommen wurde. Es war eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben und im Leben meines Sohnes.
Das ist Alla. Alla ist die Mutter von Danilo, einem 14-jährigen Jungen aus der Ukraine. Und Danilo ist vor gut anderthalb Jahren in ein Sommercamp gefahren, auf die Krim, die von Russland annektierte Krim, und ist erstmal dort verschwunden.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hi zusammen, von mir Jan Jessen. Willkommen, wenn ihr zum ersten Mal bei unserem Podcast zuhört, und willkommen natürlich zurück, vor allem an diejenigen, die schon treue Zuhörer und Zuhörerinnen sind. Ich bin Journalist, genauer Politikchef der NRZ, Neue Ruhr Zeitung, und bin für die Funke Mediengruppe, zu der die NRZ gehört, immer wieder in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Ganz konkret natürlich und ganz häufig seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, eben in dem von Russland überfallenen Land. Ihr könnt meine Artikel lesen auf nrz.de, aber auch in anderen Funke-Titeln, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Thüringer Allgemeine oder auch in der WAZ. Ich fahre seit dem Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 immer wieder in die Ukraine, gemeinsam mit den Fotografen Reto Klam und André Hirz, und versuche, über Menschen zu berichten, deren Lebenswirklichkeit sich durch diesen Krieg verändert hat. Und ich bringe immer wieder die Geschichten mit, sowohl von Zivilistinnen und Zivilisten, aber eben auch von Soldatinnen und Soldaten, die an der Front sind. Und versuche eben zu erklären, wie der Krieg das Leben dieser Menschen verändert hat. Ein Thema in der Ukraine ist auch das der entführten Kinder. Nach ukrainischen Angaben sind seit dem Beginn der russischen Invasion ungefähr 20.000 Kinder und Jugendliche verschleppt worden in die von Russland besetzten Gebiete, sowohl im Osten der Ukraine, aber auch auf der Krim oder nach Russland selbst. Alla ist eine Mutter, deren Sohn nicht aus einem Sommercamp wiedergekommen ist.
Als wir unter Besatzung waren, ging mein Kind im September für 2 Wochen in ein Ferienlager, um sich zu erholen. Und er wurde nicht zurückgebracht. Ich und viele andere Eltern fuhren selbst auf die Krim, um unsere Kinder abzuholen. Weder die Schulen noch die Ferienlagerverwaltung wollten unsere Kinder zurückbringen, da die ukrainische Armee schon in Cherson einmarschiert war. Und sie hielten es für notwendig, unsere Kinder dort zu lassen, da sie hier angeblich in Gefahr seien.
Also wir gehen nochmal zurück in das Jahr 2022 und konkret ins Frühjahr 2022. Die Russen überfallen die Ukraine und machen große Geländegewinne. Direkt nach Beginn des Überfalls unter anderem erobern sie die Regionalhauptstadt Cherson. Die liegt im Süden der Ukraine. Da lebt Alla, da lebt auch ihr Sohn Danilo und der Rest der Familie. Und naja, dann beginnt die Zeit der bleiernen Besatzung. Also das war ein gutes halbes Jahr, dass die Russen Cherson unter ihrer Kontrolle hatten. Das war eine fürchterliche Zeit. Wir haben auch schon in anderen Folgen unseres Podcasts, So fühlt sich Krieg an, über die Besatzungszeit berichtet. Die entsprechenden Folgen können wir euch in die Shownotes packen. Und im September 2022 zeichnet sich ab, dass möglicherweise die Ukrainer Cherson wieder zurückerobern können. Das war eine Zeit, in der die Ukrainer militärisch ziemliche Erfolge hatten, unter anderem auch deswegen, weil sie mit HIMARS-Artilleriesystemen amerikanischen ausgestattet wurden und die Russen zurückdrängen konnten. Und im September 2022 kommen dann also Lehrer auf die Kinder zu in Cherson, ganz konkret eben auch auf Danilo und seinen jüngeren Bruder, und sagen, pass mal auf, weil jetzt dieser Krieg so nahe rückt, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr in Sommercamps auf die Krim geht, also damit er ein bisschen von dem Krieg wegkommt. Und das war also nicht nur in Cherson so, dass diese Aufrufe gemacht wurden, sondern wir haben auch in später befreiten Gebieten im Nordosten in Dörfern solche Aushänge gesehen, also wo ganz proaktiv dafür geworben wurde, ihr könnt in solche Sommercamps gehen und euch da, wie gesagt, erholen. Allas O-Ton klingt jetzt nicht so super emotional, das hat Gründe, denn wir waren also vorher, hatten wir ein Gespräch mit ihr in einem Restaurant, da konnte man aber auch nicht aufnehmen, weil es relativ laut war, und deswegen haben wir danach nochmal gesagt, sie soll nochmal ganz kurz schildern, was sie da erlebt hat, was sie uns vorher gesagt hatte, und deswegen klingt das möglicherweise so ein bisschen wenig emotional, aber tatsächlich war sie in dem Gespräch, was wir geführt haben, sehr, sehr emotional. Man merkt also, das, was ihr da widerfahren ist, was ihrem Sohn widerfahren ist, das ist ja schon ziemlich nahe gegangen. Alla wollte am Anfang auch nicht, dass ihr Sohn in dieses Camp geht, weil sie den Russen einfach misstraut hat. Sie hat natürlich die Zeit der Besatzung miterlebt, hat erlebt, wie die russischen Besatzer da gegen Leute vorgegangen sind, die in Opposition zu ihnen waren. Sie hat miterlebt die Ausgangssperren und sie hat erlebt, wie diese russische Besatzung funktioniert und sie hat den Russen, sagte sie mir, nicht wirklich getraut. Aber Danilo hat sie dann überzeugt, weil Danilo damals 13 eben noch nie irgendwie außerhalb von Cherson war groß, sondern das war eben eine spannende Abenteuerreise für ihn und es hieß auch, dieses Camp werde maximal 2 Wochen dauern. Und dazu kommt, dass es schon mal eine Gruppe von Kindern gab, die einen Monat vorher wohl in dieses Camp gegangen sind und auch wieder zurückgekehrt sind. Und insofern ist dann irgendwann alle auf das Drängen von Danilo eingegangen, hat gesagt, klar, du kannst fahren. Und so ist Danilo dann am 3. Oktober 2022 in dieses Camp gefahren. 2 Wochen später, also genau zu der Zeit, als Danilo eigentlich zurückkehren sollte nach Hause, kommt allerdings der Anruf eines Lehrers dieser Schule von Danilo und der Mann sagt einfach nur, holt eure Kinder da raus. Kann nicht weitersprechen, die Verbindung ist plötzlich unterbrochen und Alla gerät natürlich total in Panik. Nach dem Anruf spricht Alla dann natürlich, nachdem sie in Panik geraten ist, mit dem Schuldirektor. Der sagt, ihr macht ja keine Sorgen, das ist überhaupt kein Problem. Dein Kind kommt im November zurück. Ist ein typisches Vorgehen, hat sich als Lüge rausgestellt, ist ein typisches Vorgehen derjenigen, die mit den Besatzern kollaborieren. Das hat uns dann auch Miroslava erzählt. Miroslava arbeitet für Save Ukraine. Save Ukraine ist eine Hilfsorganisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allem diese Kinder aus den russisch besetzten Gebieten bzw. aus Russland wieder nach Hause zu holen.
Einige Menschen wussten wirklich nicht, dass der Krieg noch andauerte. Und wenn zum Beispiel der Leiter des Sozialdienstes in Begleitung eines Militäroffiziers zu dir kommt und dir sagt, du sollst dein Kind zur Rehabilitation geben, dann wissen sie, was passiert, wenn du Nein sagst. Sie haben alles gesehen. Sie haben gesehen, wie ihre Nachbarn getötet wurden. Sie wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich weigert.
Erstmal sorry für die schlechte Tonqualität. Wir haben das Gespräch seinerzeit aufgenommen auf unserer Tour. Wir hatten also die Möglichkeit, nur mit Miroslava zu sprechen, die war im Ausland. Und deswegen konnten wir sie nicht direkt interviewen. Deswegen ist der Sound so ein bisschen schlechter. Miroslava hat jetzt erstmal auch bestätigt, dass ja manche Eltern schlicht und ergreifend auch gezwungen wurden oder zumindest unter Vorspielung falscher Tatsachen dazu gebracht wurden, ihre Kinder in diese Camps zu bringen. Diese Camps kann man sich vorstellen, das sind so alte, auf der Krim so alte sowjetische Jugendeinrichtungen, also im Grunde genommen riesen Jugendherbergen. Ich habe auch Bilder gesehen von der Einrichtung, in die Danilo gekommen ist. Das ist eine Einrichtung, die ist in einer Stadt an der Schwarzmeerküste im Westen der Krim. Und das ist so eine typisch sowjetische, ja, so ein massiver Bau, mehrstöckig, quadratisch angeordnet, um so eine Grünanlage. Und da ist Danilo dann erstmal untergekommen. Dieses Feriencamp, wo Danilo ist, nennt sich Druschba, heißt übersetzt Freundschaft. Und natürlich ist alles anders gekommen, als Danilo sich das gedacht hat. Nicht nur seine Mutter hat mitbekommen, dass nach 2 Wochen möglicherweise irgendwie die Dinge anders laufen als eigentlich geplant, sondern auch der Junge. Also in diesen Feriencamps, wie gesagt, dieses Druschba-Feriencamp ist nicht das einzige, wo die Kinder hinkommen, sondern es gibt in Russland selbst solche Camps. Es gibt auf der Krim ziemlich viele Camps und es gibt auch diese Camps wohl im Osten der Ukraine, also in den besetzten Gebieten dort, Luhansk und Donetsk. Und natürlich versuchen die Russen dort, die Kinder in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das erzählt auch Miroslava.
Sobald das Kind die Einrichtung betritt, wird die Tür geschlossen und das Kind erhält ein russisches Telefon mit einer russischen SIM-Karte. Von diesem Moment an konsumiert das Kind nur noch russische Inhalte und es ist offensichtlich, worum es bei diesen Inhalten geht. Alles, was ein Kind im Internet konsumiert, wird überwacht. Sie erzählen Lügen über die Ukraine. darüber, dass wir ein gescheiterter Staat, eine gescheiterte Nation sind, dass wir Nazis sind, dass wir Kinder bei lebendigem Leib essen und so weiter.
Ja, also eine schwierige Situation. Allah in der Ukraine, in Cherson. Cherson mittlerweile befreit im November 2022. Auch nach der Befreiung waren wir kurz in Cherson, haben uns das angeschaut. Das war eine Situation, also wo die Menschen doch gejubelt haben, sich gefreut haben. Man merkte, dass also große Erleichterung war, dass die russischen Truppen abgezogen sind. Übrigens auch wieder kampflos, also ähnlich wie bei der Eroberung von Cherson war es, auch bei der Befreiung. Die Russen sind einfach weggegangen und das war eigentlich eine schöne Sache. Man hat gemerkt, also wie froh die Leute sind. Allah war allerdings natürlich nicht froh, denn ihr Sohn Danilo ist zu diesem Zeitpunkt immer noch verschwunden. Also überlegt sie sich, wie kriege ich meinen Sohn da raus und was kann ich tun, um das zu machen. Und über Umwege kommt sie dann in Kontakt mit dieser Organisation Save Ukraine. Save Ukraine berät Allah, sagt ihr, was sie tun soll, eröffnet ihr Wege, die wirklich kompliziert waren. Also von Cherson bis auf die Krim sind es irgendwie gefühlte, ich glaube 170 Kilometer oder sowas, Luftlinie, also nicht wirklich weit, aber Allah muss dann einen Weg nehmen über Lviv im Westen der Ukraine, also von Cherson bis Lviv, das ist schon eine Tagesreise, dann wieder hoch nach Belarus, also nach Weißrussland rein, dann nach Polen, von Polen aus nach Belarus, also Weißrussland, und von Weißrussland nach Russland hinein und von dort aus runter in die Ukraine. Das ist eine Reise von insgesamt 6000 Kilometern gewesen, die sie da hinter sich gebracht hat. Sehr schwierig auch, hat sie mir erzählt. Sie musste also dann natürlich, als sie nach Russland reingegangen ist, den Leuten erklären, die sie da befragt haben, dass sie eine große Freundin in Russland sei, dass sie auf die Krim wolle, weil sie da Verwandte besuche und so weiter. Das waren alles Wordings, die ihr von Save Ukraine mitgegeben worden waren auf den Weg. Und natürlich musst du da auch irgendwie ein sehr starkes Nervenkostüm haben. Also ich habe da vorher gesessen, als sie das erzählt haben, gedacht, Respekt, dass man sowas auf sich nimmt. Aber es ist tatsächlich bei ihr gut ausgegangen.
Dank der Stiftung Save Ukraine konnte ich Danilo abholen. Sie halfen mir, auf die Krim zu kommen. Sie halfen mir, Danilo mitzunehmen und in die Ukraine zurückzukehren. Sie haben uns auf dem ganzen Weg unterstützt, sowohl finanziell als auch moralisch. Wir wussten, dass wir in diesem Land nicht allein waren, dass wir Hilfe hatten. Ich werde der Stiftung Save Ukraine mein ganzes Leben lang dankbar sein, dass sie mir und so vielen Familien geholfen hat, ihre Kinder abzuholen.
Also, gute Nachricht, Allah schafft es, Danilo abzuholen. Das muss auch ein sehr emotionaler Moment gewesen sein, hat sie erzählt. Also, sie werden also erstmal nochmal fürs russische Fernsehen gefilmt, interviewt. Der Direktor dieses Camps hält eine große Rede, wo er ihm erzählt, wie gut es den Kindern gegangen ist. Und, naja, das Übliche. Das russische Fernsehen nimmt das auf. Es gibt auch ein Video, das haben sie uns gezeigt, aus dem russischen Fernsehen, wo sie also freudestrahlend erzählt, dass sie sich eben freut, jetzt Danilo wiederzusehen. Und dann gehen die Türen von diesem Veranstaltungssaal auf und die Kinder kommen rein. Es waren also auch andere ukrainische Eltern da, die ihre Kinder abgeholt haben. Und dann fallen sie sich in die Arme und sie weint natürlich. Und das war auch so ein Moment, als ich da mit ihr drin gesprochen habe in diesem Restaurant, wo sie, als ich sie frage, naja, wie war das denn für dich, so nach einem halben Jahr deinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können, ist natürlich dann in Tränen ausgebrochen. Und weil dieser Moment eben so hyper emotional war. Und das war auch schön zu sehen, also weil Danilo ist so ein bisschen stabilerer, größerer Typ, als man das für einen 14-Jährigen erwarten würde. Aber er nimmt sie dann in die Arme und hat ihr dann so behütend über den Kopf gestreichelt. Das fand ich ein total schönes Bild eigentlich. Also im Fernsehen wird berichtet, wie das eben in der russischen Propaganda ist, dass auf der Krim alles ganz wunderbar ist, dass man natürlich dafür gesorgt habe, dass diese Kinder jetzt zusammenkommen mit den Eltern wieder und dass die Kinder auch nur deswegen auf der Krim gewesen seien, weil man sie ja habe beschützen wollen vor dem Krieg und vor den bösen ukrainischen Attacken. Man muss bei der Geschichte natürlich im Hinterkopf haben, diese Kinder sind 6 Monate lang indoktriniert worden. Also die ganzen 6 Monate, in denen Danilo vor Ort in diesem Camp war. Das hat er uns erzählt, da mussten sie die russische Nationalhymne morgens immer singen. Dann wurde ihnen erzählt, dass die Krim natürlich rechtmäßig zu Russland gehört und dass natürlich auch, dass die ukrainische Regierung eine Nazi-Regierung sei, etc. etc. Also im Grunde genommen dieses ganz normale russische Propagandanarrativ. Und gleichzeitig hat man dann dieses Wiedersehen im russischen Fernsehen auch verkauft als gütiges Handeln Russlands, also dass man dafür gesorgt habe, dass die Kinder in Sicherheit seien, während also die bösen Ukrainerinnen und Ukrainer da kämpften und Widerstand leisteten gegen die russische Spezialoperation. Und das ist natürlich spannend, also dass man schafft oder dass die Russen versuchen, etwas, was international schlicht und ergreifend als völkerrechtswidrig angesehen wird, als Kriegsverbrechen angesehen wird, weswegen ja auch der internationale Strafgerichtshof mit dieser Sache befasst ist, versucht man auf nationaler Ebene, also wenn es darum geht, ein Narrativ für die russische Bevölkerung zu schaffen, versucht man also als etwas umzudeklarieren, was eigentlich eine positive Geschichte ist. Also wie gesagt, dass man einfach Kinder in Sicherheit bringt und dann aber, wie gesagt, auch so gütig ist, diese Kinder wieder ihren Eltern zu übergeben. Ja, natürlich haben wir nicht nur Ala getroffen in diesem Restaurant in Cherson, sondern auch Danilo. Und ich habe natürlich auch Danilo gefragt, was er erlebt hat und wie seine Erfahrungen waren.
Als wir in dem Lager ankamen, waren die Bedingungen nicht sehr gut. Als sie uns 2 Wochen später abholten und ankündigten, dass wir nicht zurückkommen würden, war das ein Schock für uns.
Das war ein Schock.
Danilo ist ein Typ, der relativ cool ist, muss ich sagen. Also ich meine, das Erlebnis liegt ja schon so ein bisschen hinter ihm. Wir haben ihn jetzt im Januar 2024 getroffen. Im April 2023 war seine Odyssee vorbei. Also es ist natürlich schon so ein bisschen länger her. Das heißt, er kommt gut klar und ist fein mit den Erlebnissen, die er da hatte. Er hat mir auch erzählt, dass der Kontakt zu der Mutter auch während der Zeit, in diesem Camp war, eigentlich nie so ganz abgerissen ist. Er konnte mal ab und an mit ihr telefonieren. Und insofern hat er sich nicht komplett verlassen gefühlt. Er hat mir allerdings auch gesagt, dass er natürlich sehr schockiert war. Also nach 2 Wochen, als die Nachricht kommt von der Camp-Leitung, dass sie nicht nach Hause dürfen, also anders als das versprochen worden war, hat er sich natürlich ziemlich mies gefühlt, sagt er, weil er überhaupt nicht wusste und die anderen Kinder auch nicht und Jugendlichen, die in diesem Camp waren, warum das erstens gemacht wird und zweitens, wann sie jemals wieder ihre Eltern wiedersehen. Und dann ist er in ein anderes Camp verlegt worden.
Als wir in das 2. Lager verlegt wurden, waren die Bedingungen dort besser. Aber sie waren strenger mit uns. Jeden Morgen mussten wir für die Hymne der Russischen Föderation und die der Krim aufstehen.
Ja, also was Danilo und auch die anderen Kinder da erleben müssen, das, wie gesagt, das gilt nicht nur, sagen auch die Leute von Save Ukraine, es gilt eben nicht nur für diese Camps, die Danilo erlebt hat, sondern für alle diese Camps, in denen ukrainische Kinder und Jugendliche untergebracht worden sind. Sie werden ja auf Russland geeicht, also sie müssen die russische Nationalhymne singen, sonst gibt's Ärger, wenn man es morgens nicht macht. Sie hören russische Geschichte. Gerade zur Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcasts, also Ende März 2024, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sehr deutlich beklagt, was in den besetzten Gebieten passiert. Also nicht nur mit diesen entführten Kindern, sondern mit allen Kindern und Jugendlichen. Das ganze Curriculum wird verändert. Die russische Geschichte wird sehr, sehr positiv natürlich dargestellt. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in den Schulbüchern verteidigt. Es wird erklärt, warum diese annektierten Gebiete, also nicht nur die Krim, sondern auch die im September 2022 von Russland annektierten Regionen, ob Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson, warum die russisches Territorium sind und warum die ukrainische Regierung eben eine Nazi-Regierung ist. All das hat Danilo eben auch erlebt und man versucht eben, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, Gehirnwäsche, aber das ist eben das, was die Leute von Save Ukraine sagen. Habt ihr ja vorhin schon gehört. Es ist auf jeden Fall schwierig, was die Russen da machen. Zum einen die Kinder gegen ihren Willen von ihren Eltern zu trennen und zum anderen sie dann zu indoktrinieren. Also Danilo schien davon allerdings ziemlich unbeleckt zu sein. Er machte, wie gesagt, einen relativ stabilen Eindruck. Ich denke mal, man muss auch sagen, das sind halt Leute, Danilo und Alla, die uns da vorgestellt worden sind, die wir über Save Ukraine bekommen haben und die sind wir über diese Organisation dran gekommen. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt ein Kind vorgestellt hätten, was von der Propaganda total beeinflusst gewesen ist. Also es gibt diese Kinder, sagen eben die Leute von Save Ukraine, die auch ihre Eltern ablehnen, die gegen ihre Meinung agitieren. Übrigens habe ich das nicht nur jetzt in der Ukraine erlebt, auch im Irak, als der IS, der sogenannte Islamische Staat, da unterwegs war, dieses Terrorkalifat errichtet hatte, da gab es auch ganz, ganz viele Fälle von entführten Kindern. insbesondere jesidische Kinder, die entführt wurden und die dann einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Die habe ich erlebt in Camps, nachdem der IS besiegt worden war. Das war teilweise echt krass, also zu erleben, dass jesidische Kinder dich dann als Ungläubigen beschimpfen, ihren Eltern angedroht haben, sie würden sie enthaupten und solche Sachen. Also Kinder sind offensichtlich sehr schnell und sehr leicht zu beeinflussen. Und das nutzen eben solche Leute aus und in dem konkreten Fall Ukraine eben die russischen Besatzer bzw. Invasoren. Alla und Danilo sind jetzt in Cherson, also ihre Heimatstadt. Das Problem bei Cherson ist, es ist eine ziemlich unruhige Stadt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also seit der Befreiung im November 2022 greifen die Russen ständig von der anderen Flussseite aus an. Also auch während unserer Interviews hörte man immer wieder Einschläge, hörte man immer wieder Raketenwerfer, die von der anderen Flussseite abgeschossen wurden. Das ist unangenehm. Also sehr viele Leute in Cherson haben die Stadt auch verlassen, die da früher gewohnt haben. Also mittlerweile hat man ein bisschen so den Eindruck von einer Geisterstadt. Die beiden wollen aber da bleiben, alle und Danilo, weil sie sagen, das ist unsere Stadt, wir gehören hier hin und deswegen wollen sie bleiben. Und trotzdem haben sie natürlich auch Zukunftspläne.
Mein Sohn und ich wollen nach China gehen, um einfach zu sehen, wie sie dort leben. Mein Sohn will entweder in Polen oder in den USA studieren. Studieren, um Zahntechniker zu werden, weil dieser Beruf immer sehr beliebt sein wird. Es ist egal, wohin wir gehen. Hauptsache, wir sind zusammen. Und den Rest werden wir schon irgendwie überleben.
Ja, also Save Ukraine, diese Kinder da rausholen, das sind bislang von den 20.000 Kindern, also zu dem Zeitpunkt, als wir mit Miroslava gesprochen haben, konnten die 239 Kinder retten. Das ist also nicht besonders viel. Miroslava hat uns auch erzählt, dass es immer schwieriger wird. Also die Wege waren am Anfang relativ einfach, die Kinder da rauszuholen. Aber es wird jetzt zunehmend schwieriger. Also so einfach, wie das Alla geschafft hat, geht das jetzt wohl nicht mehr. Das hat auch einen Grund, weil, wie gesagt, der Internationale Strafgerichtshof gegen Putin ganz konkret und gegen seine Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, ermittelt, eben wegen eines Kriegsverbrechens. Und jedes Kind, was da rauskommt und was seine Geschichte erzählt, ist natürlich für die Leute vom Strafgerichtshof ein potenzieller Zeuge und damit eine Gefahr für Putin. Und ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass gegen Putin eben wegen dieser Geschichte, wegen der entführten Kinder schon ein Haftbefehl vorliegt, ein internationaler. Das heißt, alle diejenigen, die den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen, die entsprechenden Verträge ratifiziert haben, sind verpflichtet, Putin festzunehmen, wenn er in das jeweilige Land reist. Das macht die Welt für Putin relativ klein, ist aber eine schöne Sache, weil er dann eben auch ein bisschen was von der Medizin bekommt, die er anderen verabreicht. Die Entführung der Kinder, die Verschleppung der Kinder nach Russland bzw. in die von Russland annektierten Gebiete ist eines von ganz, ganz vielen Kriegsverbrechen, die Russland da begangen hat im Namen von Putin. Wir haben ja auch schon in vorherigen Folgen darüber gesprochen, was es an bekannten Kriegsverbrechen schon in der Ukraine gibt. Ihr habt Butscha mitbekommen mit dem Massaker an vielen Zivilistinnen und Zivilisten. Es gibt Fälle von Vergewaltigungen, es gibt Fälle von Folterungen von Gefangenen, aber auch von Zivilistinnen und Zivilisten. Die Zerstörung ganzer Städte haben wir ja schon öfter beschrieben, also Marinka, Avdiivka, Bachmut, die einfach nicht mehr existieren, andere Städte, die jeden Tag angegriffen werden. Also es sind unfassbar viele Kriegsverbrechen, die im Zuge dieses Überfalls des Russischen geschehen. Ein Mosaikstein mehr ist eben die Geschichte der Kinder. Für die betroffenen Eltern ist es natürlich fürchterlich, bis heute nicht zu wissen, wie, wo ihre Kinder sind, was mit denen passiert. Und ich meine, wir sprechen von 20.000 Kindern. Wie gesagt, Save Ukraine hat gerade mal 239 befreit. Es gibt noch andere Organisationen, aber man geht so Pi mal Daumen davon aus, dass etwa 500 von diesen 20.000 Kindern bislang zurückgekehrt sind. Das heißt, die Väter, Mütter und Geschwister von 19.500 Kindern warten immer noch darauf, dass ihre Liebsten wieder nach Hause kommen. Und das ist natürlich einfach fürchterlich. Das war's für heute von unserem Podcast So fühlt sich Krieg an. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Falls euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr freuen, Wenn ihr uns weiterempfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, an eure Verwandten oder an sonstige Menschen, die das interessieren könnte, abonniert uns sehr gerne und lasst uns gute Bewertungen da bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört. An dieser Podcast-Folge mitgewirkt haben Lara Förster und Anja Wölker. Danke, dass ihr dabei wart. Euch alles Gute, auf bald und ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.